Krach, Wumms! Genauso hat sich das angehört, als zentnerweise Steine von meinen Schultern und von meinem Herz fielen. Denn wir kennen sie ja alle, die psychischen und körperlichen Downphasen im Leben. Nicht nur Lipödem Betroffene, aber mit Lipödem ist das Ganze manchmal noch ein bisschen schwerer zu ertragen. Und da hat einfach andere Konsequenzen, gerade auf der körperlichen Ebene. Und wir dachten, dass wir euch das heute mal ein wenig erzählen. Das ist nämlich die Nathalie ist da.
Hallo.
Genau. Und ich bin die Caroline. Und wir reden heute über psychische und körperliche Downphasen, vor allem im Leben einer Lipödem-Betroffenen. Und meine letzte Downphase ist quasi gerade erst abgeschlossen. Und ich dachte, ich versuche mal mit einem frischen Gedächtnis da das aufzudröseln. Und Nathalie, du hast ja auch ein paar gute Tipps, wie man durch so auch so stressige Phasen kommt.
Ja, genau. Weil wir haben ja vorher überlegt, was war denn jetzt unsere größte emotionale Downphase, ja, so auch auf psychischer Ebene oder so. Ich würde sagen, dass ich kam da bisher jetzt so im großen Stil, dass sich das über Monate gezogen hat, drumherum. Das sind eher dann so Tage oder Stunden. Aber ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit eine sehr, sehr extreme Situation, eine sehr über Monate sich ziehende, extrem stressige Situation. Und da habe ich auf jeden Fall aus der Zeit auch ein paar gute Tipps, wie man da so ein bisschen rauskommt aus der Nummer.
Ja, sehr gut. Wo wollen wir denn eigentlich anfangen? Ich glaube, ich hau einfach gleich mal den Klopper raus und dann können wir uns wieder so ein bisschen beruhigen.
Genau, komm mal raus.
Genau, also ich habe gerade eine sehr harte private Downphase hinter mir, so ein privater, heftiger Einschnitt im Leben. Und da musste ich jetzt dann eben die letzten Monate versuchen, drüber hinwegzukommen und auch mir Sachen einfallen lassen, nicht völlig den Verstand zu verlieren. Also es war wirklich auch, ich habe gemerkt, dass ich auch so ein paar Nervous Breakdowns hatte, also so Momente, in denen sich der Brustkorb richtig eng anfühlt und du kriegst keine Luft mehr und du wirst so nervös, dass du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst. Du kannst gerade nicht mehr klar denken.
Ja.
Und das hatte ich eigentlich nie in meinem Leben, bis auf dann eben so 2-3 Mal jetzt letzten Monate. Ich glaube also, dass es so die schwerste Phase in meinem Leben war. Ich habe dann auch noch dazu das Problem gehabt, dass ich eben auch zu Hause arbeite. Und das bedeutet, dass ich den ganzen Tag, wenn ich nicht wirklich mich drum kümmere, keine Menschenseele sehe.
Wenn ich.
Das, ja, und das war halt nicht so einfach dann. Also das hat es noch mehr erschwert. Was ich mir aber auch vorstellen kann, was dann eben Frauen vielleicht auch haben, die zu Hause mit den Kindern sind, die aktuell irgendwie ein Kleinkind zu Hause haben oder sich dafür entschieden haben, zu Hause zu bleiben und dort eben auch alleine mit sich sind, weil sie mit den Kindern jetzt nicht so die tiefen Gespräche führen können. Ne? Und mir hat es in dem Moment sehr stark geholfen, spontan Freundinnen zu fragen, ob wir vielleicht zusammen was essen. Oder ich habe zu viel gekocht und habe sie dann dazu genötigt, vorbeizukommen und sich den Rest abzuholen. Und man hat einfach so ein bisschen so kleine Mini-Inseln von guten Momenten dann sich gebaut um sich herum, um einfach einen positiven Aspekt dem Tag zuzuordnen. Also ich habe versucht, dass kein Tag vergeht, wo ich nicht wenigstens mal geschmunzelt habe oder gelacht habe oder irgendwas, du hast halt das Problem, du kommst aus dieser negativen Gedankenspirale überhaupt nicht raus, wenn nicht etwas von gewaltsam von außerhalb kommt und dich da einmal kurz rauszieht. Mhm. Du kannst auch manchmal selbst da gar nicht raus, weil dein Kopf halt auch in dieser Gedankenfarbe gefärbt ist. Du bist die ganze Zeit nur trübselig oder halt einfach verzweifelt. Und wenn du in dieser Situation bist, die sich aktuell in diesem Moment für dich nicht ändern lässt, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, sich mit etwas anderem abzulenken und dich beschäftigt zu halten. Weil wenn du in der Situation bist, dass du alleine mit deinen Gedanken bist, und es jetzt nichts bringen würde, weiterhin sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, weil diese Situation gerade in diesem Moment nicht lösbar ist, in diesen nächsten 24 Stunden, in der nächsten Woche ist das Ganze nicht lösbar, dann beruhe es, lass es ruhen, lass es jetzt dabei, versuch dich mit etwas anderem zu beschäftigen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe mich dann einfach mit Sachen beschäftigt, die ich einfach monatelang ignoriert habe. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden gehabt, nicht so viel online zu gehen wie sonst, weil ich mich erstens nicht danach gefühlt habe und zweitens auch gar nicht mich dazu in der Lage gefühlt habe, mit anderen in den Dialog zu gehen, der sich jetzt nicht um das Thema dreht, was da gerade geschieht.
Mhm.
Du findest manchmal gar nicht so den Zugang raus in die Welt. Ne? Jemand anderes muss kommen und dir diesen Zugang legen, so eine Brücke bauen.
Genau. Oder man hat ja dann auch häufig das Gefühl, dass man am liebsten dann doch irgendwie alleine sein will und so vor sich hin, in Anführungszeichen, vegetiert so ein bisschen.
Ja.
Mhm. Aber dass man sich dann doch so zwingt, diese Verabredung zu machen, weil sie ja doch eigentlich immer gut tut. Auch wenn es sich, während man den Gedanken hat, oh, heute Abend, jetzt kommt dann die so und so vorbei oder ich muss da und da hingehen, da ist überhaupt keine Motivation da, da ist totale Elanlosigkeit da. Aber letztendlich, meistens, geben diese Verabredungen mit Freunden, diese netten, lustigen Stunden dann einem ja doch Energie und wieder einen Auftrieb. Ja,
ja, genau. Da würde ich auf jeden Fall auch da, das habe ich am eigenen Leib auch erfahren, es gibt da so eine leichte Unterscheidung zwischen du hast keinen Elan und es macht dich grundnervös.
Mhm.
Ich habe das echt erlebt, dass ich einen Freund hatte, mich gefragt, ob wir abends irgendwo hinweggehen. Und ich habe mich einfach nicht in der Lage gesehen, mich dafür fertig zu machen. Mich hat es nervös gemacht, den Gedanken zu haben, da jetzt abends weggehen zu müssen. Das war, glaube ich, ein Schritt zu viel. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr absolut, also dass sich dein ganzer Körper dagegen sträubt, diesen Termin wahrzunehmen, dann lass es. Dann ist es gerade zu viel für dich. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich jetzt nicht so richtig dafür, ja, begeistern oder irgendwie fehlt dir so ein bisschen der Drive dazu, dann probier es trotzdem. Dann könnte es noch gut werden, weil das ist so ein kleinerer Schritt, den du machen kannst. Auch in einem gemütlicheren Rahmen. Er wollte mit mir halt in die Techno-Disco gehen und das war halt das war einfach gerade nicht drin im Kopf. Ne? Ich hätte mich jetzt gar nicht dafür loslassen können. Es war mir jetzt zu viel Trubel. Aber vielleicht versuche, kleinere Schritte dann zu machen. Wenn du merkst, das ist jetzt zu viel, vielleicht reicht es ja nur irgendwo hin, essen zu gehen. Und wenn es nur nicht mal nach draußen gehen kann, dann frag doch einfach deine Freundin oder deinen Freund, ob er zu dir nach Hause kommt und dich da vielleicht ein bisschen auffängt. Oder halt eben mitnimmt oder sonst was. Ne? Also versuch diese Hürden vielleicht ein wenig abzubauen und dann einen leichteren Einstieg nach draußen zu finden. Weil jede Stunde draußen ist potenziell hilfreich. Ich bin auch manchmal wirklich einfach in die Altstadt geradelt und habe ein Eis gegessen, habe mich auf eine Bank gesetzt.
Genau.
Einfach nur, um draußen zu sein und habe richtig Zeit geschunden, um nicht nach Hause zu müssen. Ne? Also das ist ganz interessant gewesen zu beobachten.
Ja, um auch ein bisschen Leben zu spüren. Ich finde,
spürt
man so das Leben und das spürt man irgendwie zu Hause nicht, weil das Zuhause ist in dem Moment eher so der Ort, wo dann dieses dunkle Loch stattfindet.
Ja, genau, absolut. Genau das habe ich gedacht, als du es gesagt hast, bevor du es gesagt hast, Loch. Zuhause ist ein Loch. Mhm. Und du kommst, und das Zuhause macht jetzt gerade nichts besser.
Ja.
Ja,
ja, ich kenne das auch aus einer anderen Situation heraus. Ich arbeite ja auch von zu Hause aus und habe am Anfang sehr euphorisch bin ich in meine Selbstständigkeit gestartet und dachte, ich kann ab jetzt machen, was ich will. und hatte auch gar nicht auf dem Plan, was da alles noch mit anfällt, außer die ganz normale Kundenarbeit, ne, dass du dann noch Buchhaltung machst, dass du deine Kunden akquirieren musst, dass da alles Mögliche noch mit anfällt, dass du dich auf einmal um die Technik, wenn was nicht klappt, selbst kümmern musst, was vorher irgendjemand in der Firma gemacht hat und dass es auf einmal ein riesen Zeitaufwand war und ich 7 Tage die Woche einfach durchgearbeitet habe. Ja. Und dann ist auf einmal das Zuhause nicht mehr so der wohlige Rückzugsort, sondern es ist der Ort des Stresses, ja.
Mhm.
Und da kenne ich das auch, genauso wie du es beschrieben hast. Es war fast die gleiche Situation. Ich war da auch, da habe ich noch in Berlin gewohnt, mal draußen ein Eis essen und saß dann da und dachte, ich esse das jetzt hier vor der Eisdiele, setze mich da hin. Ne? In Berlin stehen also Holzkisten und so, stehen keine Stühle, sondern Holzkisten, saß ich auf der Holzkiste. Und dann saß ich da 1,5 Stunden.
Ja.
einfach, weil ich nicht mehr zurückgehen wollte. Und das sind schon irgendwie so ein bisschen verrückte Situationen, die in deinem Fall unvorhergesehen kamen und in meinem Fall von mir selbst konstruiert wurden. Ja, also meine Situation war jetzt eine, die hätte ich auch nochmal umstricken können, aber die hat mich auch irgendwie überrascht, weil ich eine andere Vorstellung hatte von dem, was kommt und wie es dann letztendlich kam. Ja. Und wenn ich jetzt mal diese Situation des Stresses, das kennen bestimmt auch viele, jetzt auch vielleicht Mütter, die fahren dann die Kinder von A nach B und dann müssen sie nochmal auf die Oma gucken und dann müssen sie vielleicht noch gucken, dass für den Mann abends alles bereitsteht, was auch immer, wie so ein Tagesablauf aussieht. Oder auch von, jeder hat ja irgendwie 1000 Sachen, weil die meisten antworten ja auf die Frage, wie geht es dir? Gut, aber ich bin gerade im Stress. Es gibt ja eigentlich keine andere Antwort mehr. Deswegen wird das jetzt jeder kennen, egal in welcher Situation. Und was mir geholfen hat, das war aber eine Arbeit, die sich über bestimmt 2 Jahre jetzt gezogen hat, dass ich mir immer ganz genau, wenn ich mich so gestresst gefühlt habe, ganz genau die Situation angeguckt habe. Ja. Bevor ich das gestartet habe, musste ich aber durchlaufen, dass ich vor meiner Haustür stand, so ein bisschen Herzrasen hatte und nicht mehr wusste, ob ich jetzt eigentlich mir schon die Zähne geputzt habe, bevor ich aus dem Haus bin und mich frisiert habe oder nicht. Da musste ich nochmal nachgucken. Ja. Das wusste ich einfach nicht mehr. Oder ich hatte abends, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, so ein Klopfen im Ohr die ganze Zeit. Ja. Und das war dann alles klar. Oder ich habe auf einmal so einen total krassen Schweißgeruch entwickelt von meiner Abhetzerei, weil es der Wahnsinn war. Und das habe ich erstmal alles durchlebt. Mir wurde erstmal bewusst, okay, hier läuft jetzt was total falsch und du kannst das nicht so weitermachen. Du musst es ändern. Und dann ging das in ganz kleinen Schritten, dass ich mich halt voll beobachtet habe und genau mir angeguckt habe, was mich alles stresst. Und das mir dann immer aufgeschrieben habe und das dann nach und nach aufgelöst habe. Und das ist schwerer, als es sich anhört, weil manchmal stressen einen auch Sachen, die man sich vielleicht gar nicht so eingestehen will. Ja? Es stresst mich zum Beispiel, wenn jemand länger als 3 Nächte bei mir übernachtet. Es stresst mich.
Ja, aber total, also das ist total verständlich.
Ja, und klar. Dann tut es einem ja so leid, weil es ist ja immer nur, man lässt ja nur nette Menschen bei sich übernachten. Ja? Und dann tut es einem Menschen gegenüber halt so leid. Aber das muss man sich eingestehen. Es stresst mich und ich kann jetzt hier nicht 2-3 Wochen Leute bei mir beherbergen.
Ja, klar, aber das ist auch okay. Also das darf es auch sein, ne? Also das darf man auch ruhig so fühlen.
Ja, und dann sind es auch so im kleineren Bereich, ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel, so was Alltägliches, was einem dann auch irgendwie wo man so einen permanenten Druck auch so zwischen der Brust, habe ich dann immer so einen Druck, fühle mich dann so gehetzt und so. Wir nehmen zum Beispiel eine Podcast-Folge auf. Ja? So eine Podcast-Folge, für alle, die es nicht wissen, gehört nicht nur, dass man da herumpalabert, sondern man muss danach dann auch noch einen kleinen Text dazu schreiben, man muss das dann einpflegen in den Blog und ein bisschen was Technisches machen und danach halt so ein bisschen Nacharbeit. Ja? Manchmal, wenn es ein Interviewpartner ist, den man nicht kennt, spricht man noch was ab und das muss man sich dann alles noch merken. Und dann habe ich danach aber schon sofort, die Podcast-Folge ist vorbei, den nächsten Termin. Und die Nacharbeitsphase findet 3 oder 4 Tage später erst statt oder eine Woche später erst. Dann habe ich die Hälfte vergessen, dann weiß ich nicht mehr, wo meine Notizen sind. Ne? Das ist eine Stresssituation. Das habe ich durch mein Beobachten gemerkt und von daher kann ich jetzt immer einplanen, okay, ich habe eine Podcast-Folge. Das heißt, danach habe ich mindestens noch 30 Minuten Luft, wo ich die Nacharbeit machen kann, um nicht in diesen Stress zu kommen. Und das lässt sich jetzt auf andere Beispiele halt, die ihr jetzt habt, die jetzt zuhört, übertragen. Wann kommt ihr in den Stress? Wo könnt ihr vielleicht euch dann nochmal Zeiten mit einplanen, um eben nicht in diese Situation zu kommen, nicht in diesen, ja, dass ihr dann nicht in so einen emotionalen Stress dann da geratet?
Genau. Also mancher Stress lässt sich ja nicht vermeiden, weil eben ja andere Personen damit reinspielen. Also jetzt sprich Kinder oder es auch so eine Art Phase ist, durch die man so ein bisschen durch muss.
Ja.
Das war jetzt dann in meinem Fall einfach, ich konnte in dem Moment nichts ändern an meiner Phase. Das war jetzt einfach, ich musste da irgendwie durch. Ich habe mir aber ganz bewusst so diese Lichter am Tunnel formuliert. Also ich wusste ganz genau, das sind meine Lichter am Tunnel. Wenn ich das erreicht habe, dann wird alles besser. Ich habe mich also an so Ziele aufgehangen. Ich habe die auch mir ganz bewusst vorgestellt. Ich habe mir genau Szenarien, also die sind nicht eingetroffen, das ist auch nicht schlimm, aber ich habe mir diese Szenarien, diese hoffnungsvollen Szenarien vorgestellt. Also quasi, ich musste umziehen und bin in meine neue Wohnung eingezogen und ich habe mir vorgestellt, wie ich da auf der Matratze sitze am nächsten Morgen nach dem Umzug und eine Flasche Champagner öffne. Weil einfach ich das alles jetzt hinter mir gelassen habe. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, wie man sich so an dem Morgen nach einem Umzug fühlt, wie so eine alte Frau mit Lendenwirbelsäulenschmerzen. Aber es war immer ein tröstendes Bild für mich vor Augen. Und das darf man ruhig machen. Man darf sich ruhig selbst so ein bisschen betüddeln und so ein bisschen, naja, es ist nicht belügen, aber redest dir ruhig ein wenig schön. Es ist schon schlimm genug.
Ich finde, es kann auch helfen, wenn man, normalerweise sagt man ja immer so, schreib dir morgens mal auf die drei Sachen, die du toll an dir findest, oder schreib dir morgens mal auf die drei Sachen, für die du dankbar bist. In der Situation würde ich jetzt mal sagen, mach dir mal Gedanken über drei andere Situationen, die so richtig scheiße waren in deinem Leben, wo du dachtest, oh mein Gott, das hört niemals auf. Und überleg dir in dieser Situation, in dieser ungünstigen Situation, überleg dir mal zwei oder drei deiner Erlebnisse in deinem vorherigen Leben, und dann wirst du merken, oh, habe ich gemeistert. Ist ja vorbei gegangen. Habe ich hingekriegt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Kraftgeber, wo du genau weißt, okay, die Zeit, manchmal mag man es nicht, dass sie so schnell vergeht, aber in diesem speziellen Fall können wir uns darauf verlassen, auch hier vergeht die Zeit.
Genau, also es genau das, was ein ganz wichtiger Punkt ist, die Erde dreht sich weiter, sie wird sich immer noch weiter drehen, egal wie schlimm irgendwas passiert. Ich bin immer so ein bisschen, also ich bin schon an dem Klima sehr interessiert, und ich bin aktuell leider so ein bisschen pessimistisch eingestellt, dass was immer der Menschheit jetzt in den nächsten Jahrhunderten passieren wird, sie hat sich's verdient. Und und dieser Gedanke ist, selbst wenn die Menschheit untergehen würde, weil wir diesen Planeten kaputt gemacht haben, würde er sich weiterdrehen. Egal wie groß die Tragödie ist, die dein Leben passiert, die Erde wird sich weiterdrehen, die Zeit wird vergehen, es wird neue Lösungen geben, nach uns wird es eine neue Spezies geben, die sich dann wieder irgendwas anpasst, und fertig. Also es geht immer weiter. Das Leben geht immer weiter, außer es ist halt ganz, ganz zu Ende. Aber ansonsten geht es immer weiter. Irgendwie wird es immer weitergehen. Und solange man sich selbst hat, solange man alle Beine und Arme hat, man keine tödliche Krankheit hat, und es vielleicht nur hoffentlich bei der Krankheit bleibt, die einen das Leben ein bisschen schwerer macht, aber am Ende es einen nicht nimmt, ist alles machbar. Man muss nur manchmal so ein bisschen die Zeit auf der Seite haben oder die Zeit abwarten. Ja. Und das ist zwar das Schwerste, aber es ist immer tröstlich zu wissen, irgendwann wird es anders sein.
Ja, und ich finde, es hilft auch, aus Situationen mal so quasi raus zu zoomen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Du stellst dir vor, du sitzt jetzt hier am Tisch auf dem Stuhl, Entschuldigung, und zoomst jetzt richtig raus und gehst oben in die Zimmerdecke und guckst von dort auf dich und zoomst aber noch weiter raus und guckst auf deine Vergangenheit auch noch. Du siehst alles von ganz weit oben, dein gesamtes Leben sozusagen, ja. Mhm. Und wenn du dir das anguckst und da so rauszoomst, dann wird diese jetzige Situation auf einmal ganz klein und verliert so ein bisschen am Drama, sag ich mal. Und dann siehst du vielleicht auch diese vielen, vielen schönen Momente und diese vielen Dinge, die gut klappen, und diese vielen Menschen, die toll sind in deinem Leben und für die dankbar bist, dass sie da sind. Ja? Du hast auf einmal das Gesamtbild, und dann ist das nur noch so ein kleiner Punkt, diese aktuelle Tragödie. Und mir hilft es dann auch damit, besser klarzukommen, weil ich setze es in dem Moment in ein ganz anderes Verhältnis. Ich bin nicht nur jetzt in meinem Drama drin und ich sehe nach links und rechts nur in meinem kleinen Dramaraum und nicht nach draußen, nur da, ne? Nur in meinem kleinen Dramaraum bin ich unterwegs, sondern ich gehe raus, ich zoome raus und gucke mir das ganze Ding an. Und dann weiß ich einfach, dass das zu Ende geht und dass das besser wird. Und jetzt bei kleineren Geschichten, ich meine, das war jetzt ja bei dir auch ein einschneidenderes Erlebnis, ja, aber jetzt bei kleineren Geschichten, die einem jetzt, wenn man so einen Down hat im Alltag oder so, da mache ich inzwischen auch Folgendes, also da muss man sich auch ein bisschen für kennen, wie lange geht so ein Down, bei mir geht das meistens nur ein paar Stunden oder so, da mache ich dann auch gar nichts, da sage ich dann, okay, herzlich willkommen, hier leb dich aus, ich lege mich in der Zeit auf die Couch, ne, und lass das über mich ergehen. weil ich weiß aber auch, das sind bei mir dann eh vielleicht mal ein Abend oder so. Und dann lasse ich das einfach. Und danach, wenn es wieder besser geht, dann prüfe ich nochmal, woher kam das denn jetzt? Was hast du denn vorher erlebt? Und dann, warum könnte das denn ausgerechnet heute aufgekommen sein? Gucke, ob ich noch irgendwas draus lernen kann aus dem Ganzen.
Ja.
Ja, das jetzt bei kleineren Geschichten, sage ich jetzt mal. Ja. Oder bei, manchmal weiß man auch gar nicht, warum bin ich denn jetzt so, hänge ich denn jetzt so in den Seilen? Warum habe ich denn jetzt, warum einen Depressiven aus dem Nichts? Alles ist doch gut, ja. Mhm. Weil ich habe mir jetzt hier zum Beispiel, ich bin auch gerade umgezogen, ich bin jetzt hier in voll meiner Traumwohnung an meinem Traumort und alles ist so, wie ich mir es über lange Zeit gewünscht und manifestiert habe. Also ich habe gar keinen Anlass, über irgendwas zu meckern. Und trotzdem sitze ich auch hier manchmal abends und habe dann irgendwie so eine kleine Krise und denke mir, ja, habe irgendwelche Szenarien im Kopf. Weil das jeder, glaube ich, mal hat zwischendrin.
Zumal. Ja, klar. Genau. Und es ist auch keine Schande, das zu haben, weil wir leben in einer wirklich sehr belastenden Welt mittlerweile, also einer, wo sehr viel erwartet wird, auch so E-Mails beantworten und sowas oder überhaupt gerade in der Welt von Social Media ist das noch viel extremer. Man erwartet von dir, am gleichen Tag noch zu antworten. Ja. Und ich versuche mich oft aus dieser, aus diesem Zwang bewusst auch mal loszureißen, aber immer mit der Schelte, dass ich irgendwie für irgendwas zu lang gebraucht habe oder ich wirklich dann, ich habe, also manchmal mache ich so einen kleinen Digital Detox, wenn es nur ein paar Stunden sind oder halt ein paar Tage. Und manchmal bekomme ich dann schon nach 4 Tagen eine E-Mail, ob die letzte E-Mail angekommen ist. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass vor 10 Jahren das noch eigentlich so war, dass eine E-Mail legitimerweise 3 Tage Bearbeitungszeit hat.
Ja.
Und das ist einfach nicht mehr gegeben. Das ist wirklich Wahnsinn. Man erwartet von dir, dass du eigentlich am gleichen Tag noch antwortest. Richtig. Und das schaffe ich einfach gar nicht. Bei der Masse an Sachen, die manchmal reinkommen, da müsste ich den ganzen Tag am Handy oder am Laptop sein. Und ehrlich gesagt, dann kann ich auch kein Leben mehr, kann ich von keinem Leben mehr berichten, weil es dann nur noch online stattfindet. Ne? Also das ist so dieses, man muss sich manchmal auch ganz bewusst dafür entscheiden, irgendeinem Stigma nicht gerecht werden zu müssen.
Ganz genau. Und ich finde auch diese Digital Detox Geschichten ganz wichtig. Ich habe das im Sommer auch mal 4 Tage gemacht, aber ich habe es dann jetzt so ein bisschen umgedreht und ich habe schon diese, wo ich auch mein Handy ausmache, die Phasen auch am Tag, einfach weil ich dann auch besser arbeiten kann, wenn ich die ganze Zeit da jemand reinpiepst und so. Aber was ich halt auch mache, ganz bewusst, ich mache mir meine Social Media und E-Mail-Konsumphasen und die stehen im Kalender. Also ich checke zum Beispiel dann 2-mal am Tag meine E-Mails. Das mache ich dann um 12 und um 17 Uhr und dann kriegen die Leute ihre Antworten. Ja? Oder ich habe eingestellt auf Instagram, 30 Minuten Instagram. Ich finde, das reicht für den Tag. Und wenn die 30 Minuten vorbei sind, dann das, was ich dann nicht erledigt habe, mache ich dann nicht auf Instagram, ja?
Ja, weil das ist eigentlich ganz schlau, ja.
Eigentlich keinen Anlass da jetzt länger als 30 Minuten mich aufzuhalten. Mhm. Weil, weißt du, das ist so, klar, ich beantworte da gerne Nachrichten oder ich bin jetzt ja eh nicht so die so viele Stories macht, aber wenn ich es mal mache, dann mache ich es in dem Moment auch, weil ich da gerade Lust drauf habe. Aber ich gucke auch nicht so viele Stories, weil das sind, ganz viele sind ja fremde Leben. Also warum ziehe ich die meinem eigenen vor? Sehe ich jetzt keinen Anlass.
Ja, das ist ein spannender Gedanke, dieses dich selbst zur Priorität zu machen.
Ja.
Und auch niemanden anderen gerecht werden zu müssen als dir selbst.
Ja.
Und dann und bezogen auf diese Down-Phasen, du musst nicht. Also ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Es darf aber passieren, dass es mir halt auch mal schlecht geht. Und ich merke, dass mich diese Zeit auch in der Richtung geprägt hat, dass ich wieder zu schätzen wusste, wie gut es mir eigentlich drumherum geht. Mhm. Es ist jetzt einfach nur eine Phase, die geht vorbei, das ist absehbar. Und drumherum bin ich ein glücklicher, guter, habe ich ein lebenswertes Leben, egal mit welchen Hürden und Herausforderungen, aber alles drumherum ist eigentlich wunderbar und blumig und gut und lebenswert und ich muss nur durch diese Phase kommen, um wieder dieses lebenswerte Leben genießen zu dürfen.
Ja.
Und das ist irgendwo auch tröstend. Und ich glaube, wenn man jetzt das Ganze aus der Lipödem-Sicht mal betrachtet und sich klar macht, dass, weil viele sehen ja ihr Leben nicht als lebenswert, weil sie so stark eingeschränkt sind, wenn sie ein hohes Stadium erreicht haben in der Krankheit. Werde dir bewusst, was dein Leben außerhalb dieser Krankheit noch lebenswert macht. Was bleibt dir? Welche Freunde hast du? Welche Familie hast du? Und wenn du das Gefühl hast, dass es nichts Lebenswertes in deinem Leben gibt, wenn du wirklich zu diesem Moment kommst, dann ist vielleicht der Zeitpunkt auch gekommen, jemand anderen mal eine Perspektive darauf zu geben und zu eruieren, ob das denn wirklich alles so schwarz ist, wie du es empfindest. Oder ob man vielleicht etwas ändern kann an der Situation. Ne? Also vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, das Ganze doch wieder ins Positive zu rücken. Also meine Message in der Sache ist einfach nur, schau, dass du immer eine positive Perspektive in deinem Leben erhältst und eine Möglichkeit siehst, zurück zu dieser positiven Situation zu kommen, wenn du eine Downphase hast. Und wenn diese Perspektive nicht gegeben ist, ist der Moment gekommen, wo du vielleicht Hilfe von außen brauchst, um wieder zurückzukommen oder um Änderungen vorzunehmen. Aber es ist immer eine Möglichkeit da, ein lebenswertes Leben sich zu kreieren. Und es ist auch immer wert, es ist immer dieser Aufwand wert, weil es nur dein eigenes, einziges Leben ist, das du da gestalten kannst.
Und es gibt immer Möglichkeiten, die Lebenssituation zu verbessern. Und wenn man es jetzt aus eigener Kraft nicht schafft, dann kann man sich immer irgendwo Hilfe holen.
Genau.
Das sehe ich auch so. Und ich finde, welche Übungen, wenn man die mal macht, die ich manchmal überraschend finde, ist, wenn du dir aufschreibst, stell dir mal vor, du hättest nicht die Krankheit Lipödem. Stell dir das jetzt mal vor und dann schreibst du jetzt mal 5 Sachen auf, die du dann machen würdest, wenn du diese Krankheit nicht hättest. Ja? Mhm. Und du wirst eventuell merken, dass vielleicht 3 Sachen dabei sind, die du eigentlich schon längst machen könntest. Die du dir vielleicht einfach nur selbst verboten hast, ne? Ich habe nämlich die Übung mal gemacht und ich hatte dann mal so, ja, ich würde dann so super relaxed am Strand liegen und so Geschichten dann da stehen. Und dann habe ich gemerkt, kann ich jetzt schon machen. Also ja, genau, hat eigentlich nichts damit zu tun, kann ich jetzt schon machen. Und dann deckt man auch so ein bisschen auf, wenn man das aufschreibt, finde ich, deckt man auch so ein bisschen auf, was man sich selbst eigentlich verbietet, was gar nicht nötig wäre, was dann wiederum ja zu einem emotionalen Stress führt, weil man sich ja dann immer schlecht fühlt und immer irgendwie, als würde man nicht das ganze, ja, die ganze Lebensqualität ausschöpfen, die man eigentlich haben könnte, ja, man sich ja dann so selbst so viel verbietet. Und das deckt man dadurch, durch diese Frage, wenn man sich das mal beantwortet, so ein bisschen auf, finde ich.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
Ja.
Ich denke, Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr da draußen wisst, dass wir eigentlich ja so ziemlich genau nachvollziehen können. Man kann es nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, weil jeder ja eine andere Ausgangssituation hat. Aber wir wissen, dass die Einschränkungen im Leben verschieden groß sind oder verschieden schwer. Aber Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das sollte man sich nicht im kitschigen Sinne beibehalten, sondern immer im Überlebenssinne. Die Hoffnung ist das Wichtigste, was uns immer bleibt am Ende. Und es ist Hoffnung auf Besserung, was die Situation angeht, was die Krankheit angeht, was deine Lebensfreude angeht. Egal, womit es zusammenhängt, mit welchen Maßnahmen es zusammenhängt, die Hoffnung sollte immer als Letztes sterben.
Ja. Das stimmt. Und ich finde auch, dass auch Kommunikation hier noch ein wichtiger Hebel ist. Ja.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Weil ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Zwei kurze Geschichten. Und zwar die eine Freundin haben mich in Berlin besucht wir hatten einen Tag in der Stadt geplant. Ich hatte in weiser Voraussicht schon gesagt, wir mieten uns, also die Mädels mieten sich Fahrräder. Ich habe ja eins zu Hause gehabt, damit ich nicht so lange laufen muss und jetzt da nicht der Schmerz auf einmal einzieht ins Bein. Ne? Deswegen war also die weise Entscheidung von Fahrrad. Okay, alles klar, sorglos losgefahren. Nach der ersten Viertelstunde hat die Freundin den Fahrradschlüssel verloren und wir mussten da den Fahrradservice anrufen, mussten also neben unseren Fahrrädern anderthalb Stunden stehen und zack, war es gelaufen und der Schmerz war schon da und er war dann für den Rest vom Tag da und ich war dann schlecht drauf und das hat mich angenervt, aber ich habe nicht kommuniziert. Ich habe auch niemandem gesagt, warum ich gerne Fahrrad fahren möchte. Ich habe nichts den beiden Mädels davon gesagt. Ich habe das einfach in mich rein gemeckert und dann nicht nur irgendwann in mich reingemeckert, sondern habe ich auch wegen Lappalien, wegen Nichtigkeiten, die dann angemeckert, ne? Und angeschaut, wegen dem. Dann wussten die gar nicht, was ist mit ihr denn jetzt los, ja? Und ich habe aber auch nicht kommuniziert. Und so wurde der Tag dann immer komplizierter und die Stimmung immer schwieriger, ja? Mhm. So, das ist entstanden, weil ich nicht kommuniziert habe. 3 Jahre später in Italien, im Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester, wir wollen über den Markt schlendern. Schlenderschritt ist bei mir immer ein kritisches Ding, da kriege ich schnell Schmerzen, ja? Mhm. Also wir schlendern und ich habe nach einer halben Stunde Schmerzen in den Beinen, das hat mich wieder genervt. Aber ich habe gesagt, Leute, mir tun jetzt die Beine weh. Ich setze mich hier ein bisschen ans Ufer vom See und schlendert ihr noch ein bisschen weiter und dann treffen wir uns nachher wieder und gehen Mittagessen. Ja? Das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe das kommuniziert. Ich habe das einmal ausgesprochen, dann war das in Ordnung. Dann haben die noch gesagt, sollen wir uns dazusetzen? Sage ich so, nee, geht ruhig weiter. Habe mich da in die Sonne gesetzt, an den See. Wunderschöner Ausblick am Gardasee. Habe das genossen, ne? Habe halt was anderes Schönes gemacht, was halt in dem Moment dann ging. Und dann war das alles überhaupt gar kein Thema. Und das ist so dieses A, kommunizieren und B, was kann ich denn in dem Moment Schönes aus der Situation machen? Ja, und somit war das jetzt im Grunde die gleiche Situation wie damals in Berlin, aber ich bin anders damit umgegangen, ich bin anders rangegangen und somit verlief der Tag komplett anders. Und es gab keine dicke Luft mit Freunden oder Familien oder sonst was, sondern es verlief einfach angenehm.
Ja, da hast du einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn es euch nicht gut geht, dann sucht immer die Kommunikation nach außen, also jetzt natürlich in dem Rahmen, wie ihr das möchtet, aber einfach, damit das Umfeld auch weiß, was mit euch los ist und warum ihr euch vielleicht nicht meldet oder ob man, damit das andere, das Umfeld auch vielleicht reagieren kann, wenn es möchte und euch vielleicht zu der Besserung auch etwas helfen kann. Also ich habe immer ganz klar bei dem Umfeld kommuniziert, wie es mir gerade geht und auch gesagt hier, wenn ich mich gerade nicht so viel melde, dann nimmt es bitte nicht persönlich. Ich kann gerade irgendwie nicht anders. Und dann konnte man sich auch ganz anders darauf einstellen und hat auch ganz viel Anteilnahme erlebt und auch Verständnis dafür. Ne? Also man merkt manchmal gar nicht, wie viel Verständnis oder man glaubt manchmal gar nicht, wie viel Verständnis das Umfeld aufbringen kann für die eigene Gelähmtheit. Und dadurch fühlt man sich gleich ein bisschen erleichtert auch. Wenn man die ganze Zeit mit diesem Gedanken alleine ist, dass es einem so schlecht geht und man die anderen nicht mit einbezieht und das, sich auch die ganze Zeit daran alleine fühlt, dann kann man vielleicht auch keine Besserung finden oder keine Erleichterung finden in dem Sinne, sondern ja. Man ist immer so alleine mit sich und seinem Schmerz auch, ne?
Also der Moment, in dem man fühlt, verstanden zu werden und da wurde noch gar keine Lösung oder irgendwas gefunden für das momentane Problem, einfach nur der Moment, in dem man fühlt, okay, ich werde verstanden, nimmt schon ein Stückchen von der Last irgendwie weg.
Ja, genau. Also du fühlst dich einfach mit dem Ganzen nicht alleine. Und das ist ja auch genau das Gleiche wie bei der Selbsthilfegruppe und so weiter. Ne? Also dieses Alleine ist auszusprechen und zu fühlen, hey, ich bin erstens nicht alleine damit und zweitens habe ich noch viele, die mich dann auch verstehen. Und man kann seinem Umfeld und seinen Freunden oft auch mehr eingestehen an Verständnis, als man so denkt. Und wenn sie es nicht verstehen oder die Familie es nicht versteht, vielleicht kann man es ihnen ja ein bisschen näher bringen. Und wenn sie gar kein Verständnis zeigen möchten, dann sind es halt einfach vielleicht auch die falschen Leute. Das muss man irgendwann auch anfangen zu lernen, dass man selektiert. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folge.
Das ist eine eigene Folge.
Genau. Also, Kommunikation, Hoffnungen schüren und schaffen, weil man sie haben soll und haben darf. Und kleine Schritte machen, um sich ein wenig aus dem Schneckenhaus wieder rauszutrauen. Und dann, denke ich, seid ihr gut gewappnet für die nächsten Down-Phasen. Und denkt daran, dass auch ganz viele im Internet unterwegs sind, die ein offenes Ohr für euch haben.
Ja, und schaut euch immer das große Ganze an. Schaut euch nicht diese kleine Dramasituation an, die gerade abläuft. Schaut euch das große Ganze an.
Genau, so macht ihr das.
Genau,